Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Evelyn Binsack. Schönen guten Morgen erstmal.
Herzlich guten Morgen.
In der Bergsteigerwelt haben Sie international einen Namen, denn Sie sind die erste Schweizerin, die auf den drei geografischen Polen war, nämlich auf dem Mount Everest, am Südpol und auch am Nordpol. Heute Morgen hatte ich einen kurzen Schockmoment, weil ich dachte, vielleicht sitze ich alleine hier ohne Gast. Sie hat aber nicht Probleme wegen der Lawinengefahr in der Schweiz, oder?
Nein, ich bin gestern abgefahren, aber ich hatte ein bisschen viel zu tun jetzt in der letzten und habe die E-Mails nicht gelesen. Und habe dann mein Hotel selbst gebucht, obwohl das eigentlich gebucht gewesen wäre. Und dann war heute Morgen ein bisschen die Frage, ob ich überhaupt in Stuttgart bin oder nicht.
Ganz genau, aber vielleicht spricht das auch so für Ihren Charakter, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wie würden Sie sich beschreiben, jemand, der Sie noch gar nicht kennt? Was sind so typische Charaktereigenschaften?
Oh, das ist ja immer schwierig, sich selbst zu charakterisieren. Aber ich denke, ich bin schon ein Mensch mit sehr klaren Vorstellungen. Ich kann sehr gut fokussieren, habe eine sehr gut ausgebildete Willenskraft. Ich kann aber auch die Wände hoch, wenn es sein muss. Das hilft mir dann beispielsweise beim Klettern. Wenn ich irgendwo festsitze und wütend über mich selbst werde, dann ist das eigentlich recht gut, wenn es einen die Wände hochjagt.
Also die passende Kombination.
Ja, ja, genau. Also ich denke, ich bin ein sehr, sehr starker Bewegungsmensch. Also ich brauche täglich meine Bewegung und dann bin ich eigentlich auch recht, kann ich recht bei Fuß sein. Aber ich glaube schon, dass ich sehr, oder nicht nur glaube, sondern es ist so, ich habe ganz klare Vorstellungen, wo ich hin will mit meinem Leben und das auch eigentlich in Freiheit und in Selbstbestimmung führen.
Das sind große Werte wie die Freiheit, die Selbstbestimmung und dann diese auch extremen Herausforderungen wie Mount Everest, Südpol und Nordpol. Was treibt Sie dahingehend an? Sind das genau diese Werte?
Es ist noch schwierig zu sagen, weil für mich ist es ja eigentlich so, dass das ist eigentlich wie der Fisch im Wasser, der fühlt sich wohl, der Steinbock auf dem Berg in den Felsen fühlt sich dort wohl und ich bin jetzt halt einfach mit meinem Abdruck ein Mensch, der sehr viel Bewegung braucht, der die Natur braucht und dann wird es wahnsinnig schwierig für mich, das zu erklären, weil es für mich so etwas von normal ist. Und diese großartigen Ziele, das ist ja nicht von gestern auf heute passiert, sondern oder von heute auf morgen, sondern das sind schrittweises Vorgehen. Also beispielsweise hatte ich einen Riesendrang, draußen zu sein, in der frischen Luft, in der Natur zu sein. Und dann wurde ich zuerst Skilehrerin, dann wurde ich eine der ersten patentierten und diplomierten Bergführerinnen von Europa und dann kamen die ersten Expeditionen dazu. Und machte dann den Hubschrauberpilot, die Ausbildung, arbeitete auf diesem Beruf. Und so bin ich dann schrittweise in die Verantwortung hineingegangen.
Also auch reingewachsen.
Und ja, und auch in das Risiko hineingewachsen und lernte eigentlich auch schrittweise mit diesem Risiko umzugehen und die richtigen Entscheidungen zu fällen.
Und dennoch gab es jetzt ein Erlebnis aus dem vergangenen Jahr, das hat Sie traumatisiert. Da waren Sie auf einer Nordpol-Expedition und ein Eisbär näherte sich. Was passierte dann?
Ein Teammitglied kriegte Stress und hat die Pistole gezückt und hat dem Eisbären, wollte eigentlich auf die Füße schießen, aber hat eine andere Stelle des Körpers getroffen. Ich kann nicht eruieren, wo es genau war. Der Eisbär, der war verletzt und ist dann von dannen gegangen. Man hätte anders reagieren können, man hätte Warnschüsse loslassen müssen, man hätte dem Eisbären mehr Zeit geben müssen und ihm mehr signalisieren müssen, dass er da in diesem Territorium nicht willkommen ist. Und das hat mir dann wirklich, ich hatte dann die Nase voll, weil das war das Allerletzte, was ich wollte, einen Eisbären anschießen.
Gab es denn darüber keine Verständigung, wann Warnschüsse abgegeben werden? Ein Warnschuss wurde ja abgegeben.
Ein Warnschuss wurde abgegeben und ich hatte ja auch diese Ausbildung, diese Bear Defense Ausbildung und da geht es immer darum, bei einer Mensch-Eisbären-Begegnung in der Arktis, dass der Mensch und der Eisbär und vor allem der Eisbär überlebt. Und in 100 Fällen gibt es einen Fall, wo beide wirklich, wo die Gefahr groß ist, dass beide umkommen. Aber in 99 Fällen lässt sich der Eisbär eigentlich verscheuchen. Und das hat aber so nicht stattgefunden. Also es waren wirklich zwei Teamkollegen, die dann zu schnell reagiert haben. Und ich kann das eigentlich nur zurückführen auf zu viel Stress, dass irgendetwas mit einer Waffe nicht funktioniert hat. Ich konnte leider den Verantwortlichen Dixi nicht fragen. Ich habe ihn zwar gefragt, aber er hat mir keine Antworten gegeben und daraufhin habe ich dann das öffentlich gemacht, damit solche Fälle nicht mehr passieren.
Ja, es war zu lesen, es sollte anfangs eben auch vertuscht werden. Sie sind dann, glaube ich, zur Polizei gegangen. Genau. Wurde das weiterhin verfolgt?
Ja, also das eine ist, dass man eine Fehlentscheidung macht, das kann passieren, das passiert mir auch. Bis jetzt zum Glück nicht Holz anfassen. Als Bergführerin kann das aber passieren. Und da hat man sehr großes Verständnis für, dass etwas schieflaufen kann. Das Problem nachher, als wir von der Expedition zurück waren vom Nordpol, war für mich, dass ich mit dem Dixi nicht sprechen konnte, dass er immer sofort abgeblockt hat, dass er dann andere Geschichten erzählt hat.
Das heißt, er wollte einfach nicht sagen, wie es war, oder hat es ihn vielleicht auch getroffen? Was glauben Sie?
Ich glaube schon, dass es ihn sehr getroffen hat. Ich glaube auch, er hatte sehr viel Angst, dass es ihn als Guide, als Polarguide,
die Existenz nimmt.
Ja, vielleicht nicht gerade die Existenz, aber dass man sich fragt, ja, was ist das für einer und ihn in Frage stellt. Ich glaube, er hatte davor Angst und das ist ja auch verständlich. Was aber nicht verständlich ist, das ist dann, dass man nicht mit der Wahrheit, dass man das, die Leute zusammenruft, dass man sagt, man hätte anders reagieren müssen. Und das war dann der Moment, als er dann gesagt hat, du kannst der Bärenschützerin werden. So ein bisschen abfällig habe ich dann gedacht, okay, ich lasse das nicht zu, dass ein Eisbär angeschossen wird und dass der frei herumläuft und man nicht weiß, wie es ihm dann das Leben, der Rest des Lebens gut oder nicht so gut geht.
Hat er überlebt, der Eisbär?
Das wissen wir eben leider nicht. Also ich denke schon, jetzt rein so vom Energetischen her habe ich das Gefühl, er hat es überlebt. Was die Wunde ist, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass er überlebt hat. Aber es hat eine große Wunde eigentlich aufgemacht, nämlich diejenige, dass auf dem Nordpolarmeer niemand zuständig ist und theoretisch könnte man einen Eisbären abschießen auf dem Nordpolarmeer, auf dem offenen Meer. Weder Grönland noch Norwegen noch die Russen wären dafür zuständig und so könnte eigentlich ein Eisbärenjagdtourismus entstehen und das wollte ich unbedingt verhindern.
Und dann haben wir. Die Situation zeigt eben auch die Kommerzialisierung des Extremsports. Aber Sie werden ja weiter Touren machen, oder?
Absolut. Also ich bin ja auch als Bergführerin nach wie vor unterwegs und ich werde auch wieder aufbrechen. Aber es wird dann nicht mehr nur sportlich und ehrgeizig motiviert sein, sondern es sind dann andere Themen, die mich antreiben werden. Aber ich werde ganz sicher wieder auf die Berge zurückgehen. Ich werde wieder eine große Expedition planen, aber nicht mehr einfach nur sportlich motiviert.
Also die Gruppen, die Sie bisher hatten und was vielleicht dann eben auch die unerfahrenen Menschen in die Berge getrieben hat oder eben auch zu solchen Expeditionen,
ne? Also ich komme aus einer Zeit, wo dann wirklich nur die Bergsteiger und die Expeditionisten unterwegs gewesen sind, sei es an den 8000ern, an Süd- und Nordpol. Und da gibt es jetzt schon so einen Expeditionstourismus, der halt ermöglicht wird durch die ganze Unterstützung, durch die Organisationen. Und das ist eine Entwicklung, die mir selber in mir selber Fragen aufwirft über den Sinn und den Zweck, weil ich finde, man sollte doch eher lieber selbstverantwortlich an einem kleinen Berg oder an einer kleinen Tour sein, als die Verantwortung mit viel Geld in die Hände anderer legen und dann sich da anschließen.
Ja, erinnert mich an das, was Reinhold Messner neulich auch hier in SWR1 Leute sagte. Der sagt eben auch, im Alleingang hat er es damals gemacht und das waren für ihn die wichtigen Dinge. Aber dennoch liegt ja so eine Sehnsucht in uns allen, dass man sagt, ja, da ist schon etwas Faszinierendes, was man nicht greifen kann. In Ihrem Buch Grenzgängerin schreiben Sie auch über die Sehnsucht. Sie haben eine Stelle rausgesucht, die Sie gerne vorlesen wollen.
Welche ist das? Eine kurze Stelle, ja. Ist das Unterwegssein nicht ein Urantrieb, der in jedem von uns schlummert? Sind wir nicht alle Nomaden und Pilger? Kommt nicht daher diese diffuse Sehnsucht, die so viele von uns umtreibt, weil wir vom Urinstinkt her Reisende sind? Wir wissen um unsere Verletzbarkeit, wenn wir unterwegs sind. Das sind die Momente, in denen wir uns nahe sind, offen und empfindsam.
Also da hängen Verletzbarkeit und Unterwegssein eben auch eng miteinander zusammen. Das ist auch ein Schwerpunktthema bei Ihnen in Ihren Vorträgen. Können Sie uns mal mitnehmen in eine Situation, wo die Verletzbarkeit bei Ihnen ganz besonders groß war?
Ja, ganz klar. Das war 6 Tage vor dem Südpol. Ich war 478 Tage schon unterwegs und nun 180 Kilometer vor meinem Ziel, vor dem Südpol, wo die Erschöpfung so groß war, dass ich zusammengeklappt bin. Und da ist man in dieser endlosen Wüste und diese 180 Kilometer, die ja zu diesen 25.000 Kilometern, die ich schon zurückgelegt
dieser
hatte,
Klacks eigentlich.
War ja ein Klacks und trotzdem empfand ich diese als die größere Hürde als alles zuvor, was gewesen ist. Und da stand ich dieser Energie des Todes gegenüber und spürte auch die Energie, dass das eine Pforte ist, wo ich hineingehen kann, aber nicht mehr rauskomme. Und da fühlte ich mich sehr, sehr, sehr verletzlich, ja.
Aber das ist etwas, was von außen ja dann auch oft beurteilt wird als eine vielleicht zu hohe Risikobereitschaft, oder? Wie haben Sie das dann in sich gespürt? Man hätte ja auch aufgeben können an der Stelle.
Jein, aufgeben ist nicht unbedingt eine Option. Man muss immer auch sich fragen, wer wird in Mitleidenschaft gezogen? Also es gab eigentlich gar keine Option zu scheitern in diesem Fall. Nicht für mich, nicht für die Teamkollegen, die ich dabei hatte auf den letzten 1200 Kilometern. Aber ich glaube, man kann das sehr schnell abstempeln und natürlich in diese Schublade, das sind alles Wahnsinnige, das sind alles irre Leute, die sowas tun. Aber man muss auch bedenken, ich war damals 478 Tage unterwegs und spreche auch über im Kapitel Metamorphose darüber, dass man dann ein anderer Mensch wird, dass man in eine andere Sphäre hineinkommt und dass man nicht mehr so entscheidet und so ist. Man ist eher Tier als Mensch, sehr empfindsam eben und auch sehr verletzlich, aber auch sehr stark mit dem Moment verbunden.
Tausende Urlauber sitzen gerade fest in Zermatt und St. Anton, sind durch den extremen Schneefall weitgehend von der Außenwelt abgeschlossen. Von Lawinengefahr waren Sie natürlich auch auf Ihren Expeditionen des Öfteren betroffen. Wie beurteilen Sie die Situation gerade dort vor Ort? Das ist ja die höchste Lawinengefahr, die herrscht.
Ja, wichtig ist, dass die Menschen jetzt die Sicherheitszonen nicht verlassen, die ihnen eigentlich quasi aufgezwungen werden.
Viele haben es noch versucht, die Flüge sind aber auch abgestellt.
Ja, vermutlich wegen des Wetters, wegen des schlechten Wetters. Da können ja die Hubschrauber auch nicht fliegen. Aber ich denke, da muss man halt einfach Plan B einschalten, so schnell wie möglich und dann das genießen. Das passiert vielleicht einmal im Leben, dass man abgeschlossen wird von der Lawinengefahr. Und solange, dass man sich wirklich in der Sicherheitszone aufhält, das Leben ist das Wichtigste, also da kann ja auch nicht groß etwas passieren. Und Entwarnung in dem Sinn, weil viel Schneefall ist eigentlich gut. Das gibt kurzfristig eine hohe Lawinengefahr, aber die Schneedecke, die von sich aus schwer ist, wenn die sich einmal gesetzt hat, dann sind dann eigentlich die Lawinenverhältnisse wieder gut.
Aber das Genießen, das können Sie vielleicht, die Wetterextreme auch dann genießen kann. Aber die Menschen in der Situation sind wahrscheinlich auch eben von der Angst beherrscht. Denn gefährlich ist es ja ohnehin.
Gefährlich,
was kann drohen?
Gefährlich ist es natürlich schon, sobald man die Sicherheitszone verlässt. Und ich kenne ja das Gefühl, wie es ist, wenn eine Lawine über einen Rhein donnert. Das ist 1987 geschehen, 2013 am Everest, als ein Serac sich auf 7000 Metern löste, ein Eisstück, so groß wie ein Lastwagen, und dann Schneemassen mit sich gezogen hat und auf uns runtergedonnert ist. Und ich habe dann das große Glück gehabt mit 2, 3 Sherpas, die am gleichen Ort gestanden sind wie ich. Wir sind zurückgerannt in eine offene Gletscherspalte, die nicht tief war, haben wir uns versteckt und die Eislawine ist über uns reingedonnert und dann ist natürlich die Angst da, dass ein Eisstück die Beine wegzerrt oder einen Arm wegzerrt. Aber die Gletscherspalte war zum Glück Schutz genug und dann ist das Ding dröhnend über uns reingedonnert und dann haben wir dann gelacht, als es vorbei war, haben den Schneestaub abgestaubt und sind dann weitermarschiert. Also riesengroßes Glück, aber schon ein großer Schrecken.
Also Sie müssen im Grunde auch diese Gletscherspalten natürlich lesen können. Wie können Sie die lesen? Welche Anzeichen gibt es da? Es ist immer wieder von Touristen zu hören, die eben genau das nicht beherrschen.
Also ich bin ja Berufsbergführerin, schon seit 1991 ausgebildet und da lernt man natürlich mit diesen Gefahren umgehen, man lernt sie lesen und mit den zusätzlichen Jahren, die dazukommen, kann man auch wirklich Schneebrücken lesen, die Gefahren einstufen Und man muss halt einfach auch am Seil gehen und sehr korrekt am Seil gehen, wenn man eine Gruppe ist. Und da kann man ja gegenseitig einander helfen. Wenn jetzt zuvorderst oder zuhinterst oder in der Mitte jemand in die Spalte fällt, dann ist es nicht schlimm, weil dann kann man das Seil ziehen und den Gestürzten wieder herausholen. Es ist erst dann gefährlich, wenn jemand angeseilt, allein, im Alleingang oder zwei Einzelgänger zusammen vergessen anzuseilen oder die Gefahr nicht richtig einschätzen und dann so eine Brücke zusammenkracht und dann es Spaltentote gibt.
Aktuell ist es die höchste Lawinengefahr seit 1999 eben in Zermatt und St. Anton. Was herrscht da in dem Ort vielleicht auch für eine Ausnahmesituation?
Also ich denke jetzt mal vorläufig sind die Bahnen eingestellt. Ob die Air Zermatt in Zermatt fliegen kann wegen des Wetters, das weiß ich nicht, da bin ich nicht informiert. Aber sie werden alles daran setzen, dass sie die Lawinengefahr entschärfen können, dass die Straßen geräumt werden.
Wie lässt sich die Lawinengefahr entschärfen?
Also einerseits natürlich in dem, dass sie diese absprengen können, sofern das nicht eine noch größere Gefahr ist. Gewisse Hänge werden sie einfach sein lassen und abwarten. Aber ich denke, man muss jetzt halt einfach sehr viel Geduld auch haben und wie gesagt, nicht irgendwie eine Solo-Aktion starten, sondern halt einfach mit dem Radio hören und die öffentlichen Informationen abwarten, was wie zukünftig jetzt in den nächsten Stunden passieren wird.
In Hergiswil sind Sie aufgewachsen, in der Schweiz. Wie hat denn der Hausberg dort Sie geprägt?
Der Pilatus, ja, das ist eigentlich nur ein 2100 Meter hoher Berg. Aber der wirft natürlich auch den Schatten über das ganze Dorf. Also ist man irgendwie immer ein bisschen mit dem Berg schon in Connection. Und hat mich natürlich auch dann das Klettern, die ersten Klettermeter gelehrt. Ich habe dann viele Bergläufe gemacht, habe dauernd meinem Trainer damals Striche durch die Rechnung gemacht, weil ich gerne berghoch gerannt bin als auf der Laufbahn. Und so hat eigentlich der Berg schon meine Persönlichkeit auch mit geprägt.
Aber es gab wirklich dann so eine Schnittstelle, sich zu entscheiden, entweder für die Leichtathletik oder eben für den Alpinismus. Was hat letztendlich die Entscheidung für den Alpinismus ausgemacht?
Das Leichtathletik, das war ein bisschen ein Korsett. Eben, ich durfte nur auf der Tartanbahn oder geradeaus rennen. Und beim Alpinismus war es dann auch das Miteinander in der Seilschaft im Gegensatz zum Gegeneinander auf der Tartanbahn. Dann war alles gut, alles Training war gut, Krafttraining, Klettern, Velofahren, Skifahren, Bergsteigen. Und das hat mir natürlich eine riesengroße Freiheit gegeben und diese Freiheit ist eigentlich auch auf mich abgestummen gewesen und so habe ich mich dann letztendlich schon mit einem schlechten Gewissen gegenüber meinem Trainer, aber dann habe ich mich für den Alpinismus gegen die Leichtathletik entschieden.
Sie schreiben in Ihrem Buch Grenzgängerin, dass Sie als Jugendliche magersüchtig waren. Inwiefern hat der Alpinismus einen Anteil daran, Ihnen daraus geholfen zu haben?
Natürlich, im Leichtathletik war je leichter, desto leistungsfähiger. Mindestens war das so in meinem Kopf drin. Und der Alpinismus hat mir dahingehend weggeholfen davon, weil dann halt einfach auch die Trainings anders waren. Ich wollte kräftig werden, ich wollte Kraft haben und Kraft
da musste man essen.
Da muss man essen, da muss man Muskelmasse hat, ein gewisses Gewicht. Und so konnte ich eigentlich dann alleine von diesem Irrtum mich wegführen. Und da haben mir natürlich auch Vorbilder, andere Menschen, andere Bergsteiger, die Krafttraining gemacht haben, haben mir da geholfen.
Und jetzt trainieren Sie 1 bis 5 Stunden pro Tag, heute schon trainiert?
Ja, heute habe ich schon trainiert.
Was haben Sie gemacht?
Ja, also heute bin ich nur jetzt 3/4 Stunden im hohen Bereich auf dem Hometrainer gesessen, also Fahrrad gefahren. Einfach aus dem Grund, weil ich heute morgens um 9 da im Studio in Stuttgart bin.
Und 2 Stunden sitzen ist wahrscheinlich schon anstrengend, oder?
Ja, ich ranke schon auf dem Stühlchen hin und her, aber die Beine sind ruhig, das ist schon nicht schlecht.
Also ein Leben ohne Sport unvorstellbar für Evelyn Binsack. Bei den Rekorden, die Sie auf Expeditionen geschafft haben, allein auf den Mount Everest, zum Südpol und zum Nordpol und das unter den widrigsten Umständen, ja, da klingt erstmal sogar kein Scheitern an, aber es gibt ja auch die Kunst des Scheiterns. Welche Situation kommt Ihnen da als erstes in den Kopf, wenn Sie an Scheitern denken?
Also als erstes glaube ich, dass sich Leben allgemein erst frei entwickeln kann, wenn das Scheitern als Möglichkeit im Leben integriert ist. Und ich denke, jede Unternehmung, sei das Everest, sei das Südpol, Nordpol, da wird das Scheitern natürlich ist eine Möglichkeit. Also man hat diese riesengroßen Ziele. Aber das Scheitern ist ja immer eine Möglichkeit und auch der Tod. Ich glaube, der Unterschied zwischen dem, sagen wir jetzt, dem Normalbürger und uns Extremalpinisten, Extrembergsteiger, Extremsportler, ist, dass halt das Scheitern auch den Tod mit einschließt. Und obwohl, dass man in eine Gefahrenzone hineingeht, will man nicht scheitern und man will schon gar nicht sterben. Und Reinhold Messner spricht da so schön von dieser Wiedergeburt. Man geht in eine schwierige Situation hinein, wo man scheitern könnte, wo man sterben könnte. Und wenn man zurückkommt, ist man wiedergeboren, wenn man das überlebt hat.
Ja, Sie wären beinahe vor Erschöpfung gestorben. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen bei der Südpol-Expedition. Ist das Scheitern dann vielleicht auch ein Hören auf den Instinkt?
Also man versucht, das Unternehmen, das man im Kopf hat und auch da, wo man jetzt unterwegs ist, natürlich so gut wie möglich abzuschließen. Und dann kommt natürlich schon die Frage, ist Scheitern eine Möglichkeit? Und wenn das Scheitern keine Möglichkeit ist, wie jetzt im Südpol, weil halt dann
da die weitergemacht, ja.
Tagesration. Und dann kommt aber das Schöne, dann kommt ja da auch das Team zu tragen und auch die, wie gut dieses Team funktioniert. Und wir haben ja so gut funktioniert, weil wir gesagt haben, und wir schaffen das unter allen Umständen zu fünft, gehauen und gestochen, dass man sich auch gegenseitig wirklich unterstützt. Und das war ja auch von meiner Seite gegenüber dem Team, aber am Schluss dann halt auch vom Team zu mir. Also konnte ich da auch auf meine Kollegen zählen.
Jetzt sind Sie mit vielen Vorträgen unterwegs. Da ist Durchhaltewillen ein großes Thema, aber eben auch die Demut und auch das Scheitern. Welche Gewichtung bekommt denn das Scheitern? Ist das ein Thema, was mehr und mehr aktuell wird oder täuscht der Eindruck?
Ich glaube, das Scheitern, man muss das Scheitern, wie ich das vorhin so gesagt habe, halt schon auch im Leben integrieren, damit sich das Leben frei entwickeln kann. Das ist aber nicht in unseren Köpfen. Wir gehen einfach von Erfolg zu Erfolg. Und wir trainieren natürlich auch und wir bereiten uns auch intensivst natürlich auf eine Expedition vor und machen ja alles Mögliche, um eben dieses Scheitern zu verhindern oder dieser Aufgabe überhaupt gewachsen zu sein. Aber das ist dann eigentlich im Verborgenen. Am Schluss sieht man eigentlich nur dann die Krönung und es macht
das sind die großen
Paukenschlag, genau, dass man ein Ziel erreicht hat. Und dann kommen natürlich diese Schubladisierungen, die ist verrückt oder der ist verrückt. Aber das stimmt so nicht, weil wir ja mit unseren Zielen uns intensivst auseinandersetzen. Und ich glaube, das Leben wird einfach sehr intensiv, wenn man so an die Grenzen geht, dass man auch scheitern könnte, sei das auch im Alltag, dass man scheitern könnte. Da lässt man ja dann das Leben auch zu. Man lässt eigentlich das Ganze in sich zu gewinnen oder zu verlieren.
Ein Thema, was die Schweizer gerade beschäftigt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Am 4. März ist die Volksabstimmung über die Gebührenpflicht. Wie werden Sie denn abstimmen?
Also gut, ich bin ja schon dafür, dass wir kein staatliches Fernsehen und kein staatliches Radio haben, sondern dass wir wirklich verschiedene Meinungen haben. Und daher werde ich natürlich für das Schweizer Fernsehen abstimmen, also gegen die No-Billag-Initiative, weil ich finde, dass man diese Institution unterstützen soll und dass das von der Öffentlichkeit getragen werden soll.
Sie sind ja auch Dokumentarfilmerin. Vermutlich finden da auch Ihre Filme Platz, oder?
Nun, ich habe die Ausbildung gemacht als Dokumentarfilmerin, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich kann da die große Kelle schwingen, weil mir da natürlich schon auch die Erfahrung fehlt. Aber ich denke, ich habe ja auch viele Freunde beim Fernsehen, beim Radio und ich denke, es wäre schade, wenn sie die Arbeitsplätze auch verlieren würden, deswegen, weil ein paar Schnäuze die Gebühren sparen möchten.
Ja, die Gebühren sind wohl sehr hoch, europaweit die höchsten, weil die Angebote eben auch in 4 Sprachen sein müssen. Wo läge denn Verbesserungspotenzial? Ist das etwas, was Sie auch vielleicht im Freundeskreis diskutieren?
Ich glaube schon, dass beim Schweizer Fernsehen eine gewisse Arroganz da ist. Das sagen sogar die Moderatoren selber und dass da eine gewisse Korrektur stattfinden muss. Aber ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen, hoffe nur, der Schuss vor den Bug, dass da das Schweizer Fernsehen und das Radio vielleicht sich ein bisschen zurückzieht im Sinne von, was können wir verbessern, wo können wir Verbesserungen für den Endverbraucher oder den Kunden machen, was ist überhaupt das Bedürfnis unserer Kunden, dass sie sich da wieder ein bisschen am Riemen reißen.
Haben Sie da persönliche Vorstellungen, wie etwas aussehen könnte? Es gibt da ja viele Diskussionsgrundlagen, dass man sagt, es sind zu viele Programme, man solle die Programme verschlanken oder die Megasport-Events beispielsweise nicht so sehr anbieten.
Ja, ich hab mich da ehrlich gesagt zu wenig damit befasst, weil ich bin überhaupt keine Fernsehschauerin. Und
Sie
auch
sind
keine,
draußen unterwegs,
ja klar. Genau. Ich mache meinen Sport selbst und habe da eigentlich gar nicht so mich jetzt damit befasst. Aber ich denke, es geht schon darum, dass halt einfach die Informationen wirklich von rechts und links einfließen können, dass da wirklich eine neutrale Meinung möglich ist, dass wir gut informiert werden, dass wir auch das Volk kritisch sein darf und kann und nicht irgendwie manipuliert wird oder mit Propaganda abgespeist wird. Also da
wird der Milliardär Christoph Blocher immer wieder genannt mit Blocher TV.
Der Christoph Blocher hat natürlich mit seiner Rechtspolitik schon einen Akzent gesetzt und ich glaube, die Selbstverantwortung des Schweizer Volkes ist auch etwas, das wirklich auf der Fahnenstange zu oberst ist und sein soll. Ich bin nicht rechtspolitisch, ich bin irgendwo in der Mitte und ich finde irgendwo diese Auseinandersetzung zwischen rechts und links soll auch stattfinden und ich finde das auch eine gesunde Politik, wenn rechts und links miteinander sich ein bisschen in die Haare kommt.
Auch die Diskussion, um eben auch Respekt, Veränderungen zu betreiben.
Genau, im Respekt natürlich, aber doch, dass man von rechts und links eigentlich die Anliegen kennt und dann sich frei entscheiden kann, wo man stehen möchte.
Wir haben noch eine Runde mit Evelyn Binsack und gehen gleich nach Ostgrönland. Denn Sie waren dort auch auf Expedition und neben all der faszinierenden Natur haben Sie auch schockierende Momente erfahren, als Sie zum Beispiel erfahren haben, wie hoch die Selbstmordrate bei Jugendlichen dort ist. Was macht die Menschen dort so orientierungslos?
Die Ostgrönländer waren eigentlich egalitär aufgebaut. Also sie haben jeder für jeden. Und ich gehe beispielsweise bei ihnen in ihre Wohnung, mache den Kühlschrank auf, nehme, was ich brauche und dasselbe umgekehrt. Oder wenn ich ein Seal, eine Robbe erlegt habe, dann gebe ich das Fleisch ihnen und umgekehrt.
Also hat sich das gewandelt?
Das hat sich gewandelt. Also jetzt kommt da eine zivilisierte Gesellschaftsform hinein und wir kennen natürlich, wir sind damit aufgewachsen, mit Konkurrenzkampf, mit Wettbewerb denken und das kennt der Ostgrönländer so noch nicht, das ist neu und da ist jetzt einfach ein riesengroßer Generationensprung und die Jugendlichen können sich offenbar schlecht orientieren nach den alten Werten, jeder für jeden und nun doch diese moderne Gesellschaft, also das braucht einfach noch sehr viel und die jungen Menschen können sich nicht orientieren, sie sind zum Teil traurig und die traurige Wahrheit ist, dass 10% der Jugendlichen bis 20 das 20. Altersjahr nicht erreichen, weil sie Suizid begehen. Und das finde ich schon sehr tragisch.
Aber warum ausgerechnet Ostgrönland? Ist da die Bedingung besonders hart, ist besonders schwierig oder hält da der Kommerz besonders großen Einzug?
Westgrönland war eigentlich immer schon ein bisschen vom Tourismus begangen worden und hat nach und nach eigentlich diese Anpassungen machen können. Ostgrönland, weil es schlecht zugänglich ist, und weil es halt einfach sehr rau ist, war lange Zeit von diesem Tourismus ausgeschlossen. Der Tourismus kommt aber jetzt auch in großen Sprüngen voran.
Heißt, es geht zu schnell?
Es geht eigentlich zu schnell und was ich auch gesehen habe, dann kommen die Kreuzfahrtschiffe, legen an, mit den Schlauchbooten kommen die Touristen rein und fotografieren die Kinder und die Erwachsenen, als wären das irgendwelche Tiere, die man da abfotografieren kann. Also ich finde auch das Verhalten ein bisschen respektlos und da müssen beide Seiten vielleicht ein bisschen sich öffnen, dass die Touristen das wissen, dass das keine Tiere sind, die man jetzt abfotografiert. Und
das ist ohne diese Gratwanderung eben.
Ja, also ich glaube, es ist für beide eine große Chance, aber ich denke, es braucht auch sehr viel Aufklärung und ich glaube, das Beste wäre, wenn wir auch von den Grönländern, von diesen Inuit, von diesem Urvolk lernen, dass ein Miteinander sehr, sehr wichtig ist in der Gesellschaft, anstatt ein Gegeneinander. Und ich glaube, da könnte man beidseitig sich befruchten, mit Wissen und mit Kultur und mit Gesellschaftsform.
So ein gutes Schlusswort, das lassen wir einfach so stehen an dieser Stelle. Ich sage herzlichen Dank, Evelyn Binsack. Schönen Besuch in SWR1 Leute.
Ich sage vielen Dank.
Eins gehört.